Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Was bedeuten 2 Monate Stillstand der deutschen Wirtschaft? Was bedeutet jede weitere Woche? Was löst die Krise, die von einem Wochenmarkt in Wuhan auch auf die deutsche Volkswirtschaft geschlagen ist, aus? Professor Hans-Peter Burkhof leitet den Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Eine Frage, die diesen Zeiten noch wichtiger ist als sonst. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Ich fühle mich ein bisschen einsam. Ich bin aus meinem Rhythmus gebracht. Aber verglichen mit dem, was halt jemand erleidet, der wirklich ernsthaft erkrankt ist, sind das alles Phantomschmerzen.
Ja, Sie sind Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität in Hohenheim. Diesen Lehrstuhl leiten Sie. Und wo Sie gerade einsam sagen, wir telefonierten letzte Woche und da sagten Sie schon, es ist gespenstisch an der Uni, kaum jemand da. Das ist wahrscheinlich noch gespenstischer geworden.
Das ist noch gespenstischer. Die Uni ist geschlossen. Wir sind natürlich noch nicht bei einer Ausgangssperre, aber wir gehen halt wirklich sehr selten hin, damit solche Regeln auch überhaupt Sinn machen. Muss man sich halt an sie halten. Wir müssen jetzt halt überlegen, wie wir die Lehre auf die Reihe bringen, damit die Studenten nicht ein Semester verlieren. Ganz klar ist uns das noch nicht, aber ich denke, wir finden da eine gute Lösung.
Wie läuft es da aktuell mit den digitalen Plattformen, mit Online-Bibliotheken?
Ja, das müssen wir noch alles technisch richtig einrichten. Und was wir da machen können und was nicht, da muss die Uni noch ein bisschen dran arbeiten. Aber das werden wir hinkriegen. Wir haben das Semester verschoben, den Semesterbeginn verschoben um 3 Wochen. Wenn dann der Zeitpunkt kommt, werden wir dann entsprechend Angebote machen können. Aber die sind natürlich nicht so schön wie eine richtige Vorlesung. Ich muss auch sagen, ich mag es eigentlich nicht, wenn das, was ich in der Vorlesung sage, dann auch digital beliebig weltweit verfügbar ist, weil manchmal redet man auch Unsinn. Und man möchte auch nicht immer so vorgestanzt reden, so wie als wenn man jetzt ein Theaterstück spielt, sondern man möchte eigentlich mit den Menschen reden, wenn man eine Vorlesung hält. Das geht halt nicht mehr digital.
Aber dass man sich per Video verbindet, die Möglichkeiten gäbe es ja auch und es dann nicht als YouTube-Video greifbar macht, sondern Sie und Ihre Studenten, diesen Austausch gäbe es ja.
Ja, das wird schwierig, wenn dann wirklich alle darauf zugreifen wollen, dann kommen wir irgendwie doch an Bandbreitengrenzen. Das scheint technisch nicht ganz einfach zu sein. Also wahrscheinlich wird die Lösung doch sein, dass man ein Video verfügbar macht den Studenten. Das werden die Studenten sehr mögen, weil sie sagen, dann kann ich das jederzeit hören, wann immer ich Lust habe. Aber es nimmt halt das Spontane, es nimmt auch die Möglichkeiten zum Diskurs. Für kleine Gruppen könnte ich mir vorstellen, dass wir das machen, auch mit Möglichkeit der Diskussion. Das haben wir auch jetzt schon gemacht. Wir hatten eine erste Veranstaltung, Vorbesprechung für ein Seminar, genauso abgehalten. Der Mitarbeiter, der es gemacht hat, hat es, glaube ich, sehr gut hingekriegt und sagt auch, das geht dann auch einigermaßen interaktiv.
Ja, und Sie haben jetzt wahrscheinlich umso mehr Zeit, auch das zu verfolgen, was in der deutschen Wirtschaft passiert. Gestern haben fast alle 30 DAX-Werte enorm gewonnen, teilweise zweistellig. Hm. Welche Ursache haben Sie ausgemacht?
Sie wissen ja, dass Kapitalmärkte immer Zukunft verhandeln. Und deswegen sind sie erst sehr stark gefallen, auch als die Krise noch gar nicht so stark war, die eigentliche krankheitsbedingte Krise noch gar nicht so stark war, sind sie sehr stark gefallen. Und jetzt sieht man offenbar an den Kapitalmärkten Licht am Ende des Tunnels, sieht offenbar eine Bodenbildung, sieht Möglichkeiten, dass der Schaden eben sich doch in gewissen Grenzen hält. Ja, also die Märkte sprechen damit auch ein bisschen ein Lob an die Regierung, an das Handeln der Regierung aus.
Glauben Sie denn, dass dieses Zeichen, die 11%, die der DAX gestern gewonnen hat, das ist die Trendwende?
Also zukünftige Börsenkurse prognostizieren, das kann leider keiner. Und es hängt auch von politischen Entscheidungen ab. Zum Beispiel, wir haben jetzt Gesetz beschlossen, aber wir haben natürlich zwischen dem Gesetz und dem, der letztendlich die Hilfe kommen will, die ganze Bürokratie. Wie flexibel, wie effizient wird die Bürokratie mit diesen Hilfen umgehen? Wir haben gerade im Bankenbereich, mein Thema, eine schreckliche Bürokratisierung durch Überregulierung in den letzten Jahren bekommen. Das ist eine Reaktion auf die Finanzkrise, das ist verständlich, aber es ist wild ins Kraut geschossen. Wenn die Mitarbeiter in den Banken die Hilfen nicht flexibel und sachgerecht anwenden, weil sie immer Angst haben, dass sie irgendwas rechtlich falsch machen können, dann wird die Hilfe nicht ankommen und dann kann sich das ganz schnell wieder drehen.
Ist Europa, ist Deutschland mit Hilfen besser ausgestattet als andere Länder? Hilft jetzt die schwarze Null? Was sagen Sie?
Die schwarze Null hilft gewaltig. Die Tatsache, dass wir nach der Finanzkrise unsere Staatsschulden wenigstens ein bisschen abgebaut haben, unter die 60% oder wenigstens bis dran, das gibt natürlich dem deutschen Staat wesentlich mehr Spielräume. Der kann da sehr viel sorgenfreier einsteigen. Wir wissen ja, die Hilfen, die wir jetzt geben, weil wir sie schnell geben müssen, da wird sehr viel von verlorenes Geld sein. Da wird sehr viel Geld einfach in den Sand gesetzt werden, weil man eben verhindern muss, dass die Hilfen nicht rechtzeitig ankommen. Und dafür ist es gut, wenn man auf einen, auf Reserven gucken kann und sich nicht Sorgen machen muss, dass man sehr schnell dann nach der Krise in eine sehr bedrohliche Überschuldungssituation kommt.
Schnelligkeit ist jetzt gefordert. Gerade sitzt der Bundestag zusammen und entscheidet über ein enormes Hilfspaket. Eine Entscheidung dabei, die Schuldenbremse soll ausgesetzt werden. Richtige Entscheidung?
Ja, natürlich, sonst geht das gar nicht. Also das ist, es gibt Maßnahmen für die Krise, es gibt entsprechende Paragraphen schon in dem Gesetz von Anfang an. Ich weiß, dass die Politiker gerne Krisen herbeireden, weil sie gerne mehr Geld ausgeben wollen, aber ich glaube, in der Situation müssen wir uns nicht darüber streiten, die Krise ist da und damit müssen die entsprechenden gesetzlichen Regelungen greifen, die es erleichtern, Krisen zu bewältigen.
Sie können ganz sicher auch erklären, der Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro. Wie kommt diese Summe von 156 Milliarden zusammen?
Also ich vermute mal, ich saß natürlich nicht dabei und weiß nicht, was da alles genau im Detail drin steht, aber das ist wahrscheinlich eine grobe Schätzung des Geldes, das man im Moment braucht. Wir haben bestimmte Maßnahmen, die stehen im Gesetz drin. Die Zuschüsse, die erfolgen, die zusätzlichen Garantien, die natürlich nicht unmittelbar haushaltswirksam werden, sondern erst, wenn tatsächlich auch Kredite ausfallen und dann der Staat haften muss. Es gibt einen ganzen Haufen von Maßnahmen, die unmittelbar Geld kommen. Das kann man hochrechnen. Ich hätte den Verdacht, dass das nicht der letzte Nachtraghaushalt in diesem Jahr ist, sondern dass, wenn die Zahlen sich konkretisieren, man eventuell noch mal einen deutlichen Nachschlag braucht.
Ja, der aktuelle Haushalt für 2020 liegt bei 326 Milliarden Euro. Und jetzt soll noch ein Schutzschirm beschlossen werden von 600 Milliarden Euro für größere Firmen. Sie grinsen gerade. Wie kommt Ihr Grinsen gerade zustande? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Solche Zahlen werden natürlich immer in den Raum gestellt, damit man beeindruckt ist.
Ja.
Das ist die psychologische Dimension einer Krise. 600 Milliarden, das ist unglaublich. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. Natürlich kann immer noch ganz viel schiefgehen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Hilfe zu beschließen und sie dann wirklich effizient an den Mann, an die Frau zu bringen, in den Unternehmen, vor allem Mittelstand, Kleinunternehmen, all diese ganz vielen wirtschaftlichen Aktivitäten, die wir vor der Krise schützen wollen, das ist noch eine ganz andere Aufgabe. Also das Geld, es hängt nicht am Geld allein, sondern es hängt wirklich an der harten Arbeit der Leute, die dieses Geld verteilen, die das gut und konsequent und richtig machen müssen. Aber 600 Milliarden ist einfach in den Raum gestellt als etwas, was man machen muss. Meine Sorge ist, wie bei vielen solchen Maßnahmen natürlich, dass wir vor allem die Großunternehmen unterstützen, weil die nämlich den unmittelbaren Zugang zur Politik haben und weil es auch einfach viel weniger Arbeit ist, mal ein paar hundert Millionen rüberwachsen zu lassen an Großunternehmen und dass wir die vielen kleinen wirtschaftlichen Existenzen nicht hinreichend schützen. Da müssen wir die Politik ganz sorgfältig im Auge behalten, dass die wirklich eigentlich nicht nur eine Gleichbehandlung macht, sondern dass sie diese unabhängigen Existenzen, die ja häufig gar nicht viel Puffer haben, die nicht viel Reserve haben, dass die vor der Krise geschützt werden.
Schnelle Hilfe ist gefragt. Wir wollten uns darüber unterhalten, wie die Hilfe auch ankommt. Gerade bei Selbstständigen, bei kleinen Firmen, die vielleicht noch gar nicht gehört haben, dass es auch 9.000 bis je nachdem auch 15.000 Euro Soforthilfe geben kann. Haben Sie da ein Beispiel?
Ich habe da ein Beispiel. Ich war gestern an einem Imbissstand, da habe ich mir einen Döner gekauft. Das ist ja weiterhin möglich, da alle, die Essenslieferungen machen, dürfen das. Und dem Betreiber des Dönerstands war nicht klar, dass das auch auf ihn sich beziehen könnte. Im Zweifel lebt er nicht in der deutschen Leitkultur, wenn man das so sagen darf, sondern lebt halt in seiner persönlichen Kultur. Und dass ihm jemand einfach Geld schenken könnte, damit er seinen Dönerwagen weiterhin betreiben kann, das erschien ihm vollkommen surreal. Aber es ist so. Das ist ein Betrieb, da lebt jemand von und den müssen wir retten, weil er hat tatsächlich auch ganz, ganz wenig Umsätze nur noch.
Genau, Sie haben sich wahrscheinlich mit ihm unterhalten. Wie sieht das aktuell für ihn aus? Der ist doch wahrscheinlich ein komplettes Geschäft auch weggebrochen.
Also es sind offenbar nur sehr wenige Leute, die unter den Bedingungen noch an einem Dönerwagen einfach mal einen Döner kaufen. Das ist zwar nicht gefährlicher als alles andere. Auch das, was wir hier machen, ist nicht gefährlicher als das.
In den Köpfen passiert aber natürlich
was. Aber die
Leute
bleiben eben zu Hause. Und damit ist der Umsatz einfach viel geringer.
Und ab wann wird es möglich sein, es geht ja auch um die praktischen Dinge dabei, ab wann wird es möglich sein, dann diese Soforthilfe auch beantragen zu können?
Das weiß ich schlichtweg noch nicht. Und ich vermute auch, das wird nicht einheitlich sein, weil die bürokratischen Voraussetzungen eben doch geschaffen werden müssen. Es gibt ja auch ganz großes Risiko, dass Menschen das missbrauchen, dass Leute zum Beispiel, die wirtschaftlich gar nicht mehr aktiv sind, aber eben vielleicht noch ein Gewerbe angemeldet haben, dann hingehen und sagen, ich möchte jetzt einfach das Geld haben. Das ist natürlich eine Form von Betrug, das sollte auch nicht möglich sein, aber es kann uns passieren. Und deswegen muss man schon ein bisschen gucken, dass das bürokratisch sauber umgesetzt wird. Und wie schnell das geht, weiß ich nicht. Ich habe aber das Gefühl, die Leute, die das machen, sind wirklich ganz motiviert, das richtig hinzukriegen. Also es ist für viele einfach ein Aufruf, jetzt mal die Krise richtig zu bekämpfen. Und deswegen alle Hochachtung davor, aber es dauert ein bisschen.
Aber aus Ihrer Erfahrung, Sie waren ja auch Bankkaufmann, haben, glaube ich, 4 Jahre in diesem Beruf auch gearbeitet. Wie muss man da jetzt vorgehen, damit die Hilfe wirklich bei denen ankommt, die sie gerade am dringendsten brauchen?
Also zunächst mal, man wird mit den alten Kreditprozessen nicht mehr klarkommen. Also das ist jetzt bei der Direkthilfe, die wird wahrscheinlich anders ausgezahlt, die geht nicht über die Banken. Aber das gesamte, alles was Kredithilfe ist, das geht über die Banken. Und da wird man mit den normalen Bearbeitungszeiten nicht hinkommen, weil einfach so viel mehr Anträge kommen werden. Das heißt, man wird Überstunden machen, man wird auch einfach riskanter entscheiden müssen. Und ich glaube, die Mitarbeiter sind dazu bereit, weil es ist auch so ein bisschen, Sie wissen ja, die Finanzindustrie hat im Moment kein so richtig gutes Image seit der Finanzkrise. Die Politik hat sie auch teilweise ganz stark immer schon als Sündenbock verwendet. Wenn irgendwas schief lief, war immer die Finanzindustrie schuld. Diese Krise kommt definitiv nicht aus der Finanzindustrie. Natürlich kann auch die Finanzindustrie zum Problem werden, aber im Moment sind die Banken, die Mitarbeiter in den Banken sind ein Teil der Lösung. Und das gefällt den Mitarbeitern, glaube ich, auch. Das motiviert. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir das auch ganz gut hinkriegen.
Da höre ich raus, Sie sehen sogar eine Chance insgesamt für das Finanzwesen gerade.
Ja, natürlich. Wenn wir diese Krise gut bekämpfen, werden wir uns bewusst sein, dass einfach funktionierende Banken, die auch in der Fläche aktiv sind, dass solche Banken extrem wichtig sind. Das ist für Deutschland extrem wichtig. Unsere Wirtschaft ist sehr dezentralisiert. Wir haben viele fantastische Unternehmen, kleine, große, mittlere, in vielen kleinen Städten, kleinen Orten, Dörfern. Und dass die einen Ansprechpartner haben, der in so einer Situation ihnen schnell und unbürokratisch die Hilfe auch zukommen lässt, das kann eine Stärke unseres Finanzsystems sein. Und diese Stärke wird sich dann halt auch hoffentlich auszahlen.
Gilt das auch unbürokratische Hilfe für Eltern, die jetzt gerade auch ihre Kinder in der Notfallbetreuung haben oder wo der Kindergarten, wo die Kita geschlossen hat? Wie sieht es da mit den Gebühren aus? Sie sind Vorsitzender des Vereins Kind und Beruf in Hohenheim.
Also soweit ich es verstanden habe, aber ich bin da auch genauso am Lernen wie alle anderen auch, ändert sich zunächst mal an dem Betreuungsvertrag nichts. Und den jetzt einfach zu kündigen, das ist sowieso unklug, weil man wird ihn ja nach der Krise dringend wieder brauchen. Ich könnte mir als Vereinsvorsitzender nicht vorstellen, dass ich jemandem, der dann in der Krise kündigt, danach wieder einen Platz geben würde, weil das ist ja auch schon ein bisschen illoyal an der Stelle. Also da scheint man auch rechtliche Vorkehrungen getroffen zu haben, dass das nicht passiert, dass diese Institutionen weiterhin den entsprechenden Beitragsfluss haben und damit auch einfach weiter existieren können. Normalerweise wäre das ein Riesenproblem. Also wir sind ein freier Verein, wir müssen natürlich nachweisen der Stadt, wenn wir Hilfe kriegen und den größten Teil der Personalkosten wird vom Staat bezahlt, auch bei freien Trägern, dass wir auch tatsächlich die entsprechende Anzahl an Kindern betreuen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass uns daraus ein Strick gedreht wird. Das wäre vollkommen unlogisch.
Viel, viel Geld ist weg. Wohin ist es verschwunden und wer hat es jetzt? Die Leute, die jetzt arbeitslos werden oder in Kurzarbeit gehen? Sicherlich nicht. Das schreibt uns aus Schopfheim Michael Trefzer. Und der Mann, der auch diese Frage beantworten kann, sitzt mir gegenüber hinter einer Scheibe. So haben wir uns auch inzwischen ausgerüstet in SWRs Leute. Professor Hans-Peter Burkhoff. Ja, wo ist das Geld hin verschwunden?
Na gut, bei den Aktienkursen, die jetzt kräftig gefallen sind, zumindest die Tage davor.
Erstmal gefallen, inzwischen ist der DAX bei über 10.000 Punkten.
Das Geld war ja nie wirklich da. Das ist ja rein Bewertungsfrage, halt wie man die Zukunft bewertet. Wir bewerten jetzt die wirtschaftliche Zukunft anders. Und deswegen sind die Aktienkurse gefallen. Das sollte uns nicht wirklich viel Kopfzerbrechen machen. Wir sehen ja auch in den letzten Tagen, wie schnell sich das wieder erholen kann. Also da Panik zu säen, ist kein Thema. Arbeitslosigkeit ist ein ganz zentrales Problem. Hängt aber auch eben damit zusammen, schaffen wir es, die Unternehmen zu retten? Schaffen wir lebensfähige Unternehmen über die Krise zu bringen. Davon hängt ab, wie stark uns die Arbeitslosigkeit nachher trifft. Da haben wir natürlich das entsprechende Sicherungssystem, das besteht weiter. Das wird natürlich in der Krise viel, viel teurer. Man kann aber jetzt nicht irgendwie eine besondere Regelung für die Krise. Man müssen im Gegenteil froh sein, dass wir diese Absicherungssysteme haben, die jetzt quasi automatisch eintreten, damit die Menschen nicht in große Not geraten. Aber jetzt einfach zusätzlich zu sagen, wir garantieren die Gehälter, das würde uns aus der Marktwirtschaft wegführen in eine Staatswirtschaft, die wollen wir eigentlich auch nicht.
In der Finanzkrise hatte sich die Kurzarbeit bewährt, das neue Modell der Kurzarbeit. Können Sie es mal kurz schildern, wie das im Detail aussieht?
Ehrlich gesagt nicht, das ist nicht mein zentraler Kompetenzbereich. Ich weiß, dass man die Möglichkeiten der Kurzarbeit ausgeweitet hat, dass man also quasi null Zeit Kurzarbeit machen kann. Das heißt, man arbeitet gar nicht und trotzdem läuft man als Kurzarbeiter, das Gehalt wird, wenn ich das richtig sehe, zu 60% in der Zeit gezahlt. Das heißt, man hat schon erhebliche Einbußen, aber man behält den Job und man behält Einnahmen. Das ist ein Kompromiss, der eigentlich uns über eine zeitlich begrenzte Krise ganz gut drüber bringen kann. Aber die Unternehmen müssen trotzdem natürlich auch die Arbeitskräfte langfristig brauchen können. Es hängt also jetzt wirklich davon ab, wie lange diese Krise andauert, ob diese Brücke uns hilft, viele Arbeitsplätze zu retten oder ob am Ende die Brücke ins Nichts führt. Deswegen, es hängt wirklich vom Verlauf der Krise ab. Und das können wir nicht prognostizieren, wie das läuft.
Jede Krise hat Gewinner und Verlierer. Und die Ungerechtigkeit wird hier thematisiert aus Muggensturm, fragt nämlich Karl-Heinz Schulz. Der sagt, ja, was schlagen Sie denn vor, um die wahnwitzige Vermögenskonzentration zukünftig zu vermindern? Die zwei reichsten Männer der Welt, Bezos mit Amazon und Co. und Gates mit Microsoft und Co., werden aktuell noch viel reicher.
Nein, das werden sie nicht, denn diese Menschen haben häufig ein ganz großes Aktienvermögen. Und das ist natürlich jetzt rein zahlenmäßig, rein in der Bewertung durch die Börse, deutlich weniger wert. Also ich vermute mal, dass einige der großen Vermögen jetzt erheblich verlieren. Was ich allerdings mit Sorge sehe, ist natürlich, dass wir in diese durch diese Krise noch stärker in die digitale Wirtschaft hineingeraten.
Ich denke, darauf spielt er an, dass die Plattformen jetzt natürlich auch gewinnen.
Und die werden natürlich stärker. Und die werden diese zusätzliche Marktmacht, diese Gewinne natürlich ausnutzen. Schon jetzt, diese Plattformen verdienen ein irrsinniges Geld. Sie werden sehr, sehr reich. In Silicon Valley konzentriert sich ein Kapital wie an keinem anderen Ort der Welt. Da müssen wir gucken, wie unsere Wettbewerbspolitik in Zukunft aussehen muss, damit wir wieder zu echtem Wettbewerb kommen. Diese Unternehmen, aber das war schon vor der Krise so, diese Unternehmen gefährden die Marktwirtschaft, gefährden den Wettbewerb und damit indirekt auch die Demokratie, weil man sie auch wirklich von ihrer Größe her gar nicht mehr mit demokratischen Mitteln so richtig kontrollieren und fassen kann. Teilweise sind sie äußerst skrupellos, gehen in manche Länder hinein mit Politiken, die tatsächlich diese Länder destabilisieren, in autoritäre Regime führen. Das ist ein Beispiel der Philippinen zum Beispiel, denen das passiert ist. Also da müssen wir kämpfen, diesen Kampf müssen wir fortsetzen, ganz unabhängig von der Krise. Denn Marktwirtschaft und Demokratie ist ein Geschenk, das wir aber nicht umsonst kriegen, sondern da muss jede Generation für kämpfen.
Wir wollten über das Gehaltsniveau sprechen. Ganz viele Branchen sind gerade extremst gefordert. Den sagen wir auch regelmäßig Danke. In der Lebensmittelbranche, Gesundheitswesen natürlich, dann die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Aber ein Danke, das reicht doch vermutlich nicht.
Ja, die Frage ist, wie kann man das ändern? Es war schon immer so, im Gesundheitswesen wurde sehr wenig verdient, vor allem von den Mitarbeitern, die eben auf der Hierarchie eben sehr weit unten sind. Im Gesundheitswesen hatten wir immer eine erstaunlich steile Gehaltspyramide, fast steiler als in Unternehmen oder sonst wo im öffentlichen Dienst. Die ganz oben standen, haben sehr viel verdient, die ganz unten standen, haben sehr wenig verdient. Ich kann nur hoffen, dass die gesellschaftliche Wertschätzung sich auch irgendwann in Geld übersetzt. Die Frage ist natürlich, muss der Staat das erzwingen? Und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil letztendlich sollte sowas tatsächlich immer noch in Tarifverhandlungen vereinbart werden. Dem Staat steht es allerdings frei, durchaus in dem Bereich Höherbewertung vorzunehmen, innerhalb des Gehaltsschemas, das er im öffentlichen Dienst hat, und einfach Dinge auch einfach höher zu bewerten. Das ist möglich. Bei Lastwagenfahrern, das ist überwiegend Privatunternehmen, da gibt es Tarifverträge und die gelten nun einmal. Und da muss man sehen, wie die Wettbewerbssituation ist. Da kann man eigentlich staatlicherweise nicht viel machen.
Da ist rauszuhören, es bräuchte einen Aufschrei.
Es braucht Verhandlungsmacht. Ja. Also ich denke, dass natürlich diese Gewerkschaften, die dann in diesen Bereichen aktiv sind, diese neu gewonnene Verhandlungsmacht auch nutzen müssen. Andererseits dürfen sie sich jetzt natürlich in der Krise nicht asozial verhalten. Man darf jetzt nicht hingehen und sagen, pass auf, wir sind schon, uns steht das Wasser bis zum Hals, pass mal auf, ich schütte noch mal ein bisschen Wasser dazu. Das ist ein schwieriger Punkt und das ist wie mit der alten Regenschirmproblematik. Jetzt braucht man ihn, wenn es nicht mehr regnet, ist auch die Verhandlungsmacht wieder weg. Also das ist ein ganz kniffliges Spiel, wie man aus der Krise tatsächlich für diese häufig doch vom Gehalt her sehr vernachlässigten Berufsgruppen was erreichen kann. Generell gilt für den öffentlichen Dienst, wir stellen fest, wie wertvoll der öffentliche Dienst ist und engagierte Mitarbeiter da drin sind, gerade in der Krise. Ansonsten hat der öffentliche Dienst halt vergleichsweise weniger Gehaltszuwächse in der Vergangenheit gehabt.
Es gab eben noch mal eine Anmerkung von einem Hörer, als wir uns darüber unterhalten hatten, die Soforthilfen. Und der sagte, dass ab Ende der Woche bei der IHK Anträge dann auch beantragt werden können. Und dass es natürlich einen Solo-Selbstständigen nicht mit 9.000 Euro alleine trifft, sondern dass diese Summe dann auch über 3 Monate gilt und es nach Mitarbeitern unterschieden wird. Also das wollen wir an dieser Stelle noch ergänzen.
Wir nehmen die Präzisierung dankbar zur Kenntnis. Es ist immer bis zu, das ist ganz klar, und er muss auch nachweisen, dass er weniger Umsätze hat. Also so ganz einfach geschenkt bekommt man das Geld nicht. Trotzdem ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in den Bereichen, wo wirtschaftliche Aktivitäten sind von Menschen, die halt eben nicht so mit solchen Dingen umgehen können, auch dass auch die das erreicht, dass sie hier eine Chance haben, Unterstützung zu bekommen, um ihr kleines Unternehmen, ihre wirtschaftliche Aktivität am Leben zu halten.
Können Sie mal was sagen zu den einzelnen Förderprogrammen? Also es betrifft ja viele Selbstständige, Kulturschaffende, kleine Vereine. Welche Möglichkeiten haben die beispielsweise?
Die haben alle im Prinzip die Möglichkeit, wenn sie halt ein Gewerbe betreiben, dass sie, ich glaube, das wird jetzt über die IHK gemacht, dass sie da beantragen, entsprechende Zuschüsse zu bekommen. Voraussetzung, wie gesagt, Nachweis, dass die Schädigung tatsächlich durch die Corona-Krise kommt. es macht wenig Sinn, jetzt ein Lebensmittelgeschäft, das Umsätze hat wie noch nie, dann mit entsprechender Liquidität zu versorgen. Also das wird schon differenziert gehandhabt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der gegenwärtigen Situation eine ganz hohe Fehlertoleranz akzeptieren. Weil wenn man das alles perfekt machen will, und wir haben ja in Deutschland eine gewisse Neigung zur Perfektion, ich als Rheinländer vielleicht weniger als andere, aber wenn man das alles perfekt machen will, macht man es falsch, weil es dann viel zu langsam ist.
Aber natürlich, die Fehlerquote ist dann umso höher. Das heißt, Sie staffeln das in unterschiedliche Zeiträume. Ab dann muss man irgendwann nochmal genauer gucken und nachfassen.
Richtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine zweite Runde brauchen werden, die dann nochmal Geld kostet. In dieser Situation müsste man dann genauer gucken, wo das Geld wirklich benötigt wird. Dann sollte auch die Bürokratie Zeit gehabt haben, das präziser zu machen. Bürokratischen Aufwand für den Antragsteller, den sollte man durchaus nicht erhöhen, das sollte man in Grenzen halten, aber man sollte präzisere Entscheidungskriterien haben, wo wirklich Geld benötigt wird und wo das Geld eben doch hinausgeworfen ist.
Baden-Württemberg ist mit den bewährten Programmen der L-Bank und der Bürgschaftsbank gut gerüstet, heißt es. Sehen Sie das genauso?
Ich sehe das so. Wir haben eine der größten Förderbanken, also nach der KfW die zweitgrößte mit der L-Bank. Die ist im Land gut etabliert und hat auch die traditionelle Mittelstandsklientel im Blick. Wir haben die Bürgschaftsbank, die auch sehr gut funktioniert. Und das, im Moment geht es ja sehr stark über staatliche Bürgschaften, einfach um die Liquidität zu halten, damit demjenigen, der Kredit gibt, klar ist, das Risiko ist zumindest beschränkt. Also wir haben entsprechende Einrichtungen im Land, die etabliert sind, die gut funktionieren. Das ist ein Asset, ein Vorteil für Baden-Württemberg.
Haben Sie als Volkswirtschaftler mal ausgerechnet, was dieser Stillstand der Wirtschaft uns aktuell kostet?
Nein, da braucht man ganz andere Ressourcen, als so ein kleiner Lehrstuhl hat. Das würde ich deswegen auch gar nicht versuchen. Wir haben die Forschungsinstitute, die arbeiten dran. Wir haben den Sachverständigenrat, der arbeitet auch an entsprechenden Gutachten. Also da müssen ganz viele Informationen zusammengeführt und ausgewertet werden. Für ein Ergebnis, das dann äußerst, man denkt in Szenarien, aber es ist ein Ergebnis, das man sich nicht wirklich verlassen kann.
Das IFO-Institut hat das mal versucht in München. Clemens Fuest hat da Zahlen rausgelassen und es hieß wohl, jede Woche Teilschließung würde Kosten von 25 bis 57 Milliarden Euro und damit ein Rückgang des Wachstums um 0,7 bis 1,6% bedeutet. Da sieht man aber schon die Schwankungen.
Ja, 25 die Bandbreite, bis 57. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ne?
Genau. Jetzt gucken wir mal auf die Zahlen in Baden-Württemberg. 1,2 Milliarden Euro stehen uns aus der Rücklage zur Verfügung, 5 Milliarden aus Krediten. Plakativ gefragt auch an dieser Stelle, wie lange reicht das Geld?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist gemessen an dem, was wir möglicherweise brauchen, zu wenig. Aber nochmal, es hängt davon ab, wie schnell wir aus der Krise rauskommen, wie schnell dann aber auch die Wirtschaft wieder anläuft, wie gut wir aus der Krise herauskommen, ob die Unternehmen dann, wenn es wieder losgeht, tatsächlich Gewehr bei Fuß stehen können oder ob wir in der Krise solche Schaden erleiden, dass eben sich neue Strukturen erst noch bilden müssen, um aus der Krise in neuen Wachstumspfad zu kommen. Das wissen wir alles nicht. Also da irgendwie zu behaupten, das wird schon klappen oder wird nicht. Ich hoffe, das klappt. Ich glaube, dass viele daran arbeiten, dass das klappt. Aber man gewinnt halt nicht immer.
Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand, der natürlich auch hier in Baden-Württemberg extremst vertreten ist. Sehen Sie da gerade Möglichkeiten, auch vielleicht Chancen in der Krise?
Natürlich, jede Krise hat eine Chance, dass einerseits die Krisenbedarfe, die gedeckt werden müssen, nur für die Unternehmen ist natürlich ein bisschen ein Problem. Man stellt sich auf die Krise ein, aber irgendwann ist die Krise weg und dann geht es eben in eine andere Richtung weiter. Dann werden andere Produkte nachgefragt als in der Krise. Also da würde ich nicht zu sehr drauf setzen, dass der Mittelstand da profitiert. Der Mittelstand hat Stärken, vor allem darin, dass die Arbeitnehmer stärker an die Unternehmen gebunden sind und dass man also dann quasi mit einem starken Arbeitnehmerstamm aus der Krise wieder rauskommt. Das hat uns ja 2009, 2010 sehr geholfen. Kombiniert mit der Kurzarbeiterregelung hat man also auf dem Wege tatsächlich das Personal, die Leute und muss nicht erst wieder wie in irgendeinem Staat mit eher so einem Hire-and-Fire-System neue Mitarbeiter suchen, um wieder anzufangen. Das hilft uns tatsächlich.
Das ist aber die Gratwanderung zu sagen, ja, aktuell muss einfach alles stillstehen, weil man nicht weiß, wie lange wir diese Sicherheit brauchen, damit die Gesundheit natürlich, die an erster Stelle steht, auch geschützt ist.
Richtig. Und andererseits muss man ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt eine schwierige und eine brutale Rechnung, der Stillstand kostet natürlich auch Menschenleben. Der belastet Menschen, er stellt weniger Ressourcen für andere Dinge, die auch wichtig sind, zur Verfügung. Zum Beispiel großes Thema Kampf gegen den Klimawandel, wo man dann einfach eine Pause machen muss, wenn man mit so einem massiven und vor allem jetzt ganz präsenten Problem zu kämpfen hat. Also es ist nicht ganz einfach, da den richtigen Weg zu finden. Bisher, glaube ich, sind wir sehr gut gefahren. Ich hoffe, dass das so bleibt.
Viele Fragen kommen an den Fachmann. Ich reiche gleich mal weiter aus Ehrkirchen von Uli Kunak. Würde gerne die Meinung hören vom Fachmann. Wie wird durch die Krise vielleicht jetzt auch mittelfristig über Bargeld entschieden? Wird es womöglich abgeschafft? Fände ich ganz spannend, Ihre Meinung zu hören, schreibt er.
Ich glaube, das wird sich nicht ändern, weil wir in Deutschland einfach am Bargeld hängen. Und das tun wir auch weiterhin. Übrigens, die These, dass Bargeld jetzt irgendwie gefährlicher ist, als wenn man da vorne auf der Tastatur rumtappt, ich glaube, die ist nicht bestätigt. Ich habe jedenfalls nichts gelesen, dass Bargeld wirklich gefährlicher ist. Es gibt verstärkt Druck für die EZB, weil wenn die dann nachher Konjunkturprogramme machen möchte, Konjunktur stützen möchte, indem sie die Zinsen weiter senkt, kommt sie einfach, eben weil sie es versäumt hat, vorher die Zinsen zu erhöhen, sehr schnell an ihre Grenzen. Und dann könnten einige Ökonomen argumentieren, ja, wir müssen mit den Zinsen eben weit unter Null. Das geht aber nur, wenn wir das Bargeld abschaffen, weil sonst alle Leute Bargeld nehmen, anstatt das Konto bei der Bank zu nutzen, wo wir jetzt einen deutlichen Negativzins hätten. Das könnte politischen Druck erzeugen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das politisch in Deutschland durchsetzbar ist.
Welche weiteren Vorteile sehen Sie denn noch? Denn gerade Deutschland hält ja wirklich am Bargeld noch fest im Vergleich zu anderen Ländern, die da vielleicht schon andere Entscheidungen für sich getroffen haben.
Das Erste ist, wir sind beim Bargeld. Wir haben einfach nochmal ein anderes Zahlungssystem. Das ist gerade in der gegenwärtigen Situation so. Es ist schön, wenn man eben nicht nur vom Digitalen abhängt, weil das kann nämlich auch versagen. Und dann hat einfach nochmal ein System, mit dem man zumindest ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Aktivität am Leben hält, das ein Rückverlieren. Zweitens, die Bundesbank hat tatsächlich mal analysiert, wie teuer Zahlungen sind, hat festgestellt, Bargeld ist ziemlich billig, verglichen mit Kreditkarten oder PayPal, was irrsinnig teuer ist, wenn man genau anguckt, was kostet, also nicht nur für mich als Kunden, sondern eben auch für den Unternehmer, der das nutzt. Also Bargeld ist erstaunlich effizient, das ist, was die meisten Leute bestreiten. Und ein ganz zentrales Thema ist natürlich auch, du verwendest Bargeld, wie es dir gerade passt, ohne dass jemand drauf gucken kann. Und so vom Verhältnis wir Bürger zum Staat, aber auch zu mächtigen Unternehmen, die wir ja gerade im digitalen Bereich haben, da ist Bargeld eigentlich noch eine Fluchtzone, wo man sagen, pass mal auf, es geht euch nichts alles an, ich mache das und ich leiste mir das und niemand hat das zu bewerten, niemand hat es auch werbetechnisch auszuwerten, niemand hat es politisch auszuwerten, um mich nachher für irgendeine Wahl zu manipulieren, sondern das bleibt einfach privat. Also Bargeld ist schon auch ein Schutzmoment, was unsere Freiheit angeht.
Das ist ja gerade auch ein wichtiges Thema innerhalb der Corona-Krise, wo man in anderen Ländern, Korea, Südkorea wird da genannt, auch die Personen schon trackt und wo sie sich aufgehalten haben. Singapur wird da auch als Beispiel genannt. Und in Deutschland wollte man so etwas auch erst angehen. Jens Spahn hat da Vorstöße gemacht und wurde er zurückberufen und es gab auch viel Widerstand. Also wie nehmen Sie so eine Diskussion gerade in Deutschland wahr?
Ich finde es gut, dass wir so eine Diskussion noch haben. Wir sind ja viel zu vertrauensselig, was die Möglichkeiten des Staates angeht, geworden. Ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich vor allem über die individuelle Verantwortlichkeit der Bürger, Verantwortungsbewusstsein, über richtiges Verhalten der Bürger die Krise bekämpfen. Und wenn wir nicht eine solche perfektionistische staatliche Lösung bekommen, die vielleicht noch ein bisschen effizienter sein kann. Die Beispiel in China zeigt ja, wie effizient man so eine Krise mit solchen Mitteln bekämpfen kann, die aber eben auch uns Freiheit kostet und da kommt der Geist aus der Flasche. In vielen Dingen kommt jetzt der Geist aus der Flasche und wir müssen uns Gedanken machen, vielleicht nicht jetzt, aber sehr schnell nach der Krise, wie wir den Geist wieder reinbekommen, damit wir eben die Freiheitsrechte, die wir haben, tatsächlich auch nach der Krise behalten.
Die Frage stellt sich dann aber natürlich Freiheit versus Gesundheit. Und dann
natürlich
wird es umso schwieriger.
Natürlich, auf jeden Fall. Man kriegt halt nichts umsonst. Freiheit kostet an gewissen Stellen auch. Aber insgesamt glaube ich schon, dass eine freiheitliche Gesellschaft lebenswerter ist, auch besser ist für die Menschen. Denn am Ende all das Wirtschaften, das muss ja irgendwo den Menschen dienen. Und wenn ich dann nur noch eine Nummer in einem staatlichen Kalkül bin und quasi nur wie Verfügungsmasse hin und her geschoben werden. Mit unserem Staat gegenwärtig ist das kein so großes Problem, weil die meisten, die da agieren, sind wohlmeinend, sind den Menschen zugewandt. Aber Staaten bleiben nicht so. Und diese langfristige Perspektive darf man nie außer Blick lassen.
Sie haben Verbindungen nach Italien, nach Bergamo, wo wir natürlich auch extreme Bilder aus Italien sehen und zutiefst schockiert sind. Was ist dort aus Bergamo zu hören?
Es ist vor allem zu hören, dass die Menschen sehr enttäuscht sind, dass sie sich alleingelassen fühlen. Und das hat für uns auch eine Dimension, weil wir sind zusammen in Europa. Und das Gefühl, dass Europa nicht hinreichend hilft, das ist für Europa ein großes Problem. Das hatten wir schon in Deutschland ein bisschen in der Flüchtlingskrise. Aber jetzt ist natürlich eine existenzielle Bedrohung. Da hätte man von Europa mehr und schnelleres Handeln erwarten müssen. Vielleicht ist das eine zu hohe Erwartung an die europäischen Institutionen, nur das ist den Menschen, die da in Not sind, relativ egal.
Innerhalb der Krise wird natürlich auch Politik gemacht und da kommt dann Hilfe plötzlich aus China und auch Russland. Wie bewerten Sie das?
Ich finde das relativ schamlos, vor allem aus Russland. Ich meine, im eigenen Land kämpft man nicht wirklich gegen die Krise, weil einem das offenbar aus dem Kalkül der dortigen Herrschaftsstrukturen egal ist. Es sterben halt alte Leute, entlastet das Rentensystem. Man kann solche bösartigen ökonomistischen Gedankengänge dahinter vermuten, hinter dieser relativen Gleichgültigkeit gegenüber der Krise. Und dann ist man der strahlende Retter in europäischen Ländern, weil man auf dem Wege versucht, die Europäische Union zu destabilisieren. Wir haben das, es muss uns Europa klar sein, wir sind nicht von Freunden umgehen. Auch die USA ist kein Freund, wie man im Verhalten im Brexit-Konflikt gesehen hat, sondern die haben alle ein Interesse daran, Europa zu schwächen. Und deswegen müssen wir Europa hochhalten. Wir müssen sehen, dass diese europäische Solidarität gerade in der Krise essentiell ist, damit eben die Identifikation der Menschen mit Europa durch die Krise nicht geschwächt, sondern gestärkt wird. Gegenwärtig haben wir das noch nicht erreicht.
Wobei die Solidarität ja zu sehen ist, im angrenzenden Elsass und wo auch Patienten aus Frankreich in deutsche Kliniken geflogen werden. Also dort scheint ja die alte deutsch-französische Freundschaft zu funktionieren.
Das hilft ein bisschen. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist uns allen bewusst. Trotzdem ist ein Signal, das klar macht, pass mal auf, ihr seid nicht alleine, wir sind zusammen. Ich glaube, die Krise hat da die Politik überrascht. Man hat da nicht rechtzeitig geschaltet und dadurch nimmt Europa Schaden. Ich denke, man sollte jetzt klar machen, dass wir europäische Lösungen brauchen, die uns helfen, die Krise gemeinschaftlich zu verarbeiten. Und gerade den Ländern Spanien, Italien, die so schwer von der Krise geschlagen sind, sollte man da jede Hilfe anbieten.
Über das milliardenschwere Hilfspaket, was heute im Bundestag beschlossen werden soll und worüber gerade entschieden wird, haben wir schon gesprochen. Und Sie warnen aber auch gleichzeitig vor zu viel Staatshilfen. Warum ist Ihnen das ein Anliegen?
Da gibt es verschiedene Gründe. Erstmal natürlich auch die Möglichkeiten des Staates sind einfach begrenzt. Man muss bei allem überlegen, wo erziele ich die größte Wirkung bei knappen Ressourcen. Und deswegen muss der Staat nicht alles übernehmen, sondern muss halt wirklich zielgerichtet werden. Das ist am Anfang einer Krise sehr schwer, weil es schnell gehen muss und weil die Informationen vielleicht auch nur beschränkt vorliegen. Je länger die Krise dauert, umso effizienter muss der Staat genau da helfen, wo es auch was bringt. Das Zweite ist, wir dürfen die Wirtschaft auch nicht in Watte packen. Ja, Sie hatten vorhin gesagt, in einer Krise liegt auch eine Chance. Aber nur, wenn tatsächlich auch die Krise spürbar wird, wenn diese Krise auch Veränderungen auslöst. Wenn wir einfach machen wie bisher, weil wir zu viel Angst haben davor, überhaupt irgendwo Krise zu haben, dann wird sich auch die Krise nicht zum Positiven verändern. Also dieser Anreizeffekt ist wichtig und andererseits auch, dass wir eben mit begrenzten Mitteln etwas erreichen müssen und deswegen wirklich sorgfältig überlegen muss, wo greifen wir ein.
In der Krise sind Sie als Volkswirtschaftler auch ganz besonders gefragt. Ich glaube, heute Abend noch zu sehen, 21.45 Uhr geht's los bei den Kollegen in Plus Minus. Was wird dort das Hauptthema sein?
Da geht's um das Verhältnis zu den Finanzmärkten. Tatsächlich hatten wir die erste Vordiskussion am Montag, da sah das noch ganz anders aus, sehr finster. Ich war da schon etwas optimistisch, haben gesagt, es wird eine Bodenbildung geben, die kommt früher als man denkt, weil die Märkte eben antizipieren, was kommt. Das heißt, die Krise ist noch gar nicht am Höhepunkt, aber offenbar gibt es so erst das Gefühl dafür, wie schlimm es werden kann, kombiniert mit den staatlichen Maßnahmen, was dazu führt, dass eben die Aktienmärkte sich jetzt ein bisschen erholen.
Ich sage erstmal herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Es wird ein langer Tag für Sie noch. Alles Gute. Und diese Sendung SWR1 Leute wird heute Nacht auch noch mal laufen und zu sehen sein bei den Kollegen im SWR-Fernsehen 0:15 Uhr.
Eins gehört.